Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Kellner live. Mir zugeschaltet aus Linz ist jetzt der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann.
Grüß Gott.
Herr Landeshauptmann, ich würde gerne mit einer ganz aktuellen Diskussion beginnen rund um das Thema Asyl. Da hat das Bundesland Vorarlberg jetzt einen sogenannten Asylkodex eingeführt, also Regeln, an die sich Asylwerber in Österreich oder in Vorarlberg in dem Fall halten müssen. Halten Sie diesen Kodex für sinnvoll? Wäre das etwas, wo beispielsweise andere Bundesländer wie Oberösterreich auch nachziehen könnten?
Ich begrüße es, wenn es klare Spielregeln und auch Verpflichtungen gibt für Leute, die bei uns leben möchten, die zu uns kommen. Wir haben in Oberösterreich beispielsweise für Asylberechtigte schon länger auch eine Deutschpflicht eingeführt, die auch mit Konsequenzen versehen ist, wenn sie nicht eingehalten wird, wo es auch Kürzungen in der Sozialhilfe eintreten. Dahinter steckt einfach der Grundgedanke, dass wir viel helfen, viel unterstützen, dass das aber keine Einbahnstraße sein darf, sondern dass da eben auch die Bereitschaft geben muss, das einzuhalten oder mitzuleben, was eben unser Leben hier ausmacht. Und da gehört unsere gemeinsame Sprache dazu. Wenn es weitere Überlegungen gibt, so wie es die Vorarlberger machen, dann ist das für mich sicher auch ein Weg, den wir uns gemeinsam überlegen sollten.
Jetzt wird aktuell sehr viel auch über den Familiennachzug diskutiert. Da kommen derzeit insbesondere viele Kinder auch ins österreichische Schulsystem. In vielen Städten ist es kaum noch zu stemmen. Die Bundesregierung hat nun DNA-Tests eingeführt für Flüchtlinge. Aber reicht das Ihrer Meinung nach, um dieser Thematik Herr zu werden?
Alles, wo stärker und genauer kontrolliert wird, hilft. Insofern bin ich auch dafür und begrüße es, dass es hier mit den DNA-Tests weitere Schritte gibt. Ich glaube, es wäre auch sinnvoll, wenn man den Familiennachzug dann auch an Vorschriften koppelt, die wir auch in anderen Bereichen haben, zum Beispiel die Selbsterhaltungsfähigkeit. Gibt es überhaupt die Grundlage dafür, dass ich einen größeren Familienkreis hier im Lande auch unterstützen und ernähren kann? Das ist noch nicht ausreichend geregelt. Ich glaube, das wäre ein nächster Schritt, der nötig ist.
Mhm. Aber das heißt, Ihrer Meinung nach müsste ein wesentliches Kriterium sein, ob ich meine Familien nachholen darf nach Österreich, dass ich die auch wirtschaftlich ernähren, unterstützen und für sie sorgen kann und mich eben beispielsweise hier nicht auf die Sozialhilfe angewiesen bin.
Ja, das sehe ich so, weil wir in Österreich, glaube ich, sehr, sehr viel helfen, auch schnell helfen. Aber wir dürfen unsere Augen einfach nicht verschließen. Es wird einfach von manchen ein Zuzug in unser Sozialsystem bewusst gesteuert. Und das dürfen wir nicht zulassen. Die Hilferufe der Lehrerinnen und Lehrer und vieler anderer Gruppen zeigt ja, dass wir einfach in manchen Bereichen schon überfordert sind.
Der Landeshauptmann Kollege von Ihnen aus der Steiermark hat in einem Interview hier bei mir gemeint, es gibt ein Recht, Asylrecht auf Familiennachzug, es gibt aber auch ein Recht auf Bildung in Österreich und ihm ist das Recht auf Bildung in Österreich für die österreichischen Kinder in dem Fall wichtiger und er würde überhaupt dafür eintreten, den Familiennachzug mehr oder weniger ganz zu stoppen. Ist das rechtlich überhaupt möglich?
Darum sage ich ja, man muss die Schritte setzen, die möglich sind. Ich glaube, dass das mit der Haltungsfähigkeit ein Zugang ist. Aber ich habe vorhin bewusst das Wort Überforderung verwendet, denn es gibt einen solidarischen Grundgedanken, es gibt Hilfe, aber die Hilfe darf nicht so weit gehen, dass wir uns als Staat oder Gesellschaft selber überfordern dabei. Und das ist einfach in manchen Bereichen schon der Fall.
Stichwort Solidarität, da kritisiert immer wieder die Bundeshauptstadt Wien und die dortige Landespolitik, dass die anderen Bundesländer ihre Asylquoten nicht erfüllen und das unsolidarisch sei. Sehen Sie das nicht auch als gewissermaßen als unsolidarischen Akt innerhalb unseres Landes?
Ich glaube, dass man anhand der Fakten und Zahlen sehr genau nachvollziehen kann, warum offensichtlich so viele aus dem Asyl dann nach Wien gehen, weil einfach dort sehr rasch die höchste Sozialhilfe bezahlt wird. Wir behandeln das in Oberösterreich sehr restriktiv, zahlen zum Beispiel für subsidiär schutzberechtigte Grundversorgung, aber keine Sozialhilfe. Und das muss man, glaube ich, dann auch generell in Österreich so regeln. Wenn ich signalisiere, ihr bekommt bei uns viel Geld, mehr Geld als anderswo, dann liegt es offensichtlich auf der Hand, dass die Leute dem Geld folgen.
Mhm. Apropos Geld, Sie haben schon angesprochen, Oberösterreich hat da deutlich restriktivere Regeln, was Zugang zur Sozialhilfe und auch Grundversorgung betrifft, als beispielsweise es in Wien der Fall ist. Auch da wird immer wieder darüber diskutiert, ob es hier nicht einheitliche Regelungen in Österreich braucht. Wie stehen Sie diesem Vorschlag denn gegenüber?
Einheitlich ja, aber das darf nicht heißen einheitlich nach oben, sondern das müssen die vernünftigen Grenzen sein und ich sehe unsere oberösterreichischen Regeln als vernünftig. Wir bemühen uns aber beispielsweise darum, dass wir schon Asylwerber, die eine hohe Bleibeperspektive haben, also die Chance, dass sie wirklich einen Asylbescheid bekommen, schon während der Phase des Wartens betreuen, was Deutschkurse anlangt, sie auch auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, dass sie dann, wenn der Bescheid kommt, auch arbeiten können und dass der Weg nicht heißt Asylwerber, Asylbescheid und dann Sozialhilfe, sondern es muss heißen, wenn ich bleiben kann als Asylberechtigter, dann muss ich mich auch um Arbeit bemühen und habe auch Zugang zum Arbeitsmarkt.
Sie haben jetzt gerade diese Verfahren angesprochen, die teilweise sehr lange dauern, oftmals auch mit Einsprüchen noch in die Länge gezogen werden. Wäre es nicht auch sinnvoller, hier Regelungen zu finden, dass diese Asylverfahren schnell abgehandelt werden?
Ja, und es wäre überhaupt auch sinnvoll, wenn die schon dort gemacht werden, wo die Flüchtlinge überhaupt nach Europa kommen, an den Außengrenzen. Da ist ja Gott sei Dank jetzt Bewegung auch in Europa, in der Europäischen Union feststellbar, dass man das tun will. Erstmals gibt es jetzt Beschlüsse in die Richtung und das ist dann überhaupt das Ziel, was wir gemeinsam haben sollten, dass dort, wo die Flüchtlinge ankommen, auch die europäischen Regularien schon angewandt werden und nicht dann erst irgendwo wie hier bei uns inmitten Europas, wenn schon lange Wegstrecken zurückgelegt sind.
Der Innenminister will ja jetzt auch eine Sachleistungskarte haben statt Geldleistungen. Da hat sich Oberösterreich als mögliche Modellregion angeboten. Wird es kommen und wenn ja, wann?
Ja, das wird kommen. Wir bereiten das als Pilotprojekt für einige Bereiche vor in den nächsten Wochen, weil wir einfach alles tun wollen, dass die Unterstützungen, die es bei uns gibt, dass die nicht missbräuchlich verwendet werden, dass wir einfach hier dem Missbrauch einen Riegel vorschieben und die Hilfe, die nötig ist, aber trotzdem leisten. Unsere bayerischen Kollegen machen das schon als Beispiel und wir werden in Oberösterreich in den nächsten Wochen, wie gesagt, mit einem Pilotprojekt hier auch beginnen.
Abschließend noch zum Thema Asyl. Zuletzt wurde auch immer wieder eine Asylobergrenze von unterschiedlichen politischen Parteien in den Raum gestellt. Der burgenländische Landeshauptmann hat eine Asylobergrenze mit 10.000 gefordert. Die FPÖ fordert überhaupt eine Asylobergrenze von null. Wären Sie so einer Asylobergrenze prinzipiell gegenüber aufgeschlossen?
Ich habe den Zugang oder ich bin für den Weg, dass wir in Europa für eine bessere Verteilung sorgen. Das ist auch der Inhalt der Einigungen, die jetzt zuletzt in Europa gemacht wurden, dass man das Asylwesen endlich neu und stringent regeln will und dass da eben auch dazu gehört, dass die Asylwerber besser auf alle europäischen Länder aufgeteilt werden. Und ich hoffe, dass das eben auch dann umgesetzt werden kann.
Ich würde gerne zu einem weiteren Thema kommen, zum Thema Wirtschaft. Oberösterreich ist ja einer auch der wichtigsten Industriestandorte in Österreich. Jetzt gibt es aber vermehrt Kritik an der Standortpolitik in Österreich. Immer mehr Unternehmen, die überlegen, ihre Produktion ins Ausland zu verlegen. Was läuft denn da derzeit schief in Österreich?
Ich glaube, es ist ein europäisches Thema. Was unser großer Vorteil in Österreich und Oberösterreich ist, ist die gute Bildung und ist die wirklich auch im internationalen Vergleich sehr gute Unterstützung der Forschung. Aber was in Europa einfach viel zu schlecht geregelt ist, ist, dass wir Offenheit haben für technologische Entwicklungen. Es ist viel zu viel reguliert, es gibt viel zu viel Verbote. Und ein anderer Punkt ist, dass wir uns nicht gut genug gegenüber Aktivitäten anderer Wirtschaftsstandorte auf der Welt schützen. Was meine ich damit? Es ist bekannt, dass in verschiedenen Ländern, insbesondere in China, massiv staatlich Produktion unterstützt wird, die Produkte wie Autos dadurch billiger werden und die kommen dann zu uns und genießen hier den Zugang zur freien Marktwirtschaft. Das kann und darf so nicht funktionieren, sondern da muss es eben dann auch Schutz geben. Oder wir unterstützen und fördern auch in Europa unsere produzierenden Betriebe besser. Das sind die Ansatzpunkte, die besser gemacht werden müssen, damit auch die Industrie in Gesamteuropa, damit aber auch in Österreich bleibt.
Da gibt es jetzt einige wie den französischen Präsidenten Macron, die fordern jetzt Europe first, frei nach Donald Trump. Was halten Sie von diesem Ansatz?
Ja, ich würde unterstützen, dass wir jetzt einmal sagen Europe first, denn wir haben nichts davon, wenn wir ständig Musterschüler spielen auf der Welt, aber andere Standorte das einfach brutal ausnützen und uns die Unternehmen und die Arbeitsplätze wegnehmen. Das findet zurzeit statt. Das ist ein offener Markt auf der ganzen Welt, da muss sich Europa auf die Beine stellen und uns eben auch als Standort wieder mehr schützen und auch unseren Betrieben hier Vorteile verschaffen. Eine Unterstützung beim Aufbau einer Produktion wäre zum Beispiel so ein Weg.
Das eine ist die europäische Ebene, das andere ist, was wir in Österreich konkret tun können. Was für Entlastungsmaßnahmen oder weitere Entlastungsmaßnahmen bräuchte es denn Ihrer Meinung nach jetzt konkret auf österreichischer, also auf Bundesebene?
Also was Betriebe, Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter massiv ärgert, sind viel zu viele Vorschriften und Regularien. Da können wir auch selber im Lande einiges tun, dass wir es einfacher, schneller, unbürokratischer machen. Das ist eine Daueraufgabe. Und wir können eben auch am Weg vom Forschungsergebnis zur Umsetzung in die Produktion insofern besser werden, dass wir das stärker unterstützen. Nur dazu braucht es die Möglichkeiten im europäischen Rechtssystem, damit wir das hier dann auch tun können und tun dürfen.
Dann würde ich abschließend gerne noch ein bisschen einen Ausblick auf die Wahlen mit Ihnen werfen, die anstehen. Jetzt haben Sie in Oberösterreich eine, zumindest glaube ich von außen, sehr friktionsfreie Zusammenarbeit mit der FPÖ. Wäre das eigentlich auch Ihr präferiertes Koalitionsmodell nach einer Nationalratswahl?
Die Antwort, die ich auf solche Fragen gebe, ist, glaube ich, bekannt. Koalitionen, Zusammenarbeiten zwischen Parteien muss man nach dem beurteilen, wo finden sie statt, welche Personen agieren dort und welche Inhalte habe ich. Das stimmt, in Oberösterreich arbeiten wir sehr gut zusammen mit unserem Koalitionspartner der FPÖ in Oberösterreich. Aber das schaut auf anderer Ebene dann wieder ganz anders aus. Wichtig ist es im Bund, dass wir als ÖVP mit unserem Bundeskanzler berechtigt auch wieder den Führungsanspruch stellen können nach der Wahl. Und daran arbeiten wir, dass wir diesen Zuspruch bekommen.
Heißt das eigentlich zwingendermaßen, dass die ÖVP bei der nächsten Wahl Erster werden muss, um den Kanzleranspruch zu stellen? Oder würde auch Platz 2 reichen, wenn es dann eine Mehrheit mit einer zweiten oder vielleicht sogar dritten Partei gäbe?
Grundsätzlich halte ich so, wie es auch alle Sportlerinnen und Sportler machen. Wir gehen in einen Bewerb, weil wir gewinnen wollen. Das muss immer die Grundeinstellung sein. Da haben wir mit den Personen und dem Programm den Anspruch. Aber auf jeden Fall muss die ÖVP so eine starke Position haben, dass wir auch die Möglichkeit und den Anspruch darauf haben, weiterhin den Regierungschef mit dem Bundeskanzler Nehammer zu stellen.
Und ganz zum Schluss noch, aktuell wird über ein neues Nationalstadion für Österreich diskutiert. Bis zuletzt war eigentlich da immer der Standort Wien die Präferenz aller Beteiligten. Jetzt hat der steirische Landeshauptmann die Steiermark ins Spiel gebracht. Der Kanzler ist ihm anscheinend nicht abgeneigt. Würde sich der Linz nicht auch anbieten für so ein Nationalstadion?
Also erstens gratuliere ich den Steirer Vereinen zu einer wirklich tollen Fußballsaison heuer. Und ich bin zweitens sehr froh, dass wir in Oberösterreich die Standortfrage mit neuen modernen Stadien gelöst haben, dass beispielsweise auch das österreichische Nationalteam jetzt schon öfter in der Raiffeisen Arena in Linz zu Gast war. Wir haben gute neue Stadien und sehen auch, was das auslöst, auch wirtschaftlich vom Zuspruch der Leute her weit über den Fußball und den Sport hinaus. Und die Frage, wo sich die Republik entscheidet, ein Nationalstadion zu errichten, das muss auch der Nationalstaat, das muss die Bundesregierung dann entscheiden.
Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Linz.
Danke Ihnen herzlich, Wiedersehen.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.